Ja, doch. Schön, dass Sie uns mal besuchen.
Ich freue mich auch. Warte schon seit Monaten darauf, dass mich mal jemand behandelt.
Herr Spaßvogel, Sie sind doch Kassenpatient, oder?
Jetzt werden Sie mal nicht privat.
Ja. Belzig, der Mann kommt aus Nordrhein-Westfalen.
Ja. Ja, na und? Für was ist das der Grund? Aber Nordrhein-Westfalen, hallo, da wird doch jetzt auch bald gewählt, oder?
Ja, die Kraft hat sich mit der Kohle verhoben.
Ja, 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 weil sie Milliarden schütten müssen in das Abklingbecken der West-LB.
Ah, West-LB, hören Sie mal auf. Wieso diese Schrottbank sich fett gemacht hat mit Anleihen bei TEPCO, der japanischen Atommafia. Wenn es nach mir ginge, dann müsste der ganze West-LB-Vorstand jetzt da runter und an Block 3 pinkeln zur Kühlung.
Ja.
Komfort Nummer 261, Bleiber ziehen. Hallo und herzlich willdings zum 261. Kompott, den ich am heutigen, naja, sonnigen und windigen Freitag, dem 29. April 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:54.
Ja, weil ich in der Bahn eben eine Station zu weit gefahren bin, aber ja. Und böse Vorwarnung, ich bin heute nicht so richtig happy drauf. Das lasse ich in allerspätestens Teil 3 auch richtig deutlich rauskommen. Aber ja, seid ihr selber schuld dran. Hedge. So, das Intro, West-LB-Schmiedler, habe ich aus der neuesten Anstaltssendung mal wieder geklaut. Wie ich eigentlich in letzter Zeit erstaunlich viele Intri aus der neuesten Anstaltssendung geklaut habe. Aber ja, nächste Woche gibt es dann ja eine neue. Von daher kann ich ja wieder neue Sachen klauen. So, dafür gibt es wieder die eigentlich fast klassische Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia mit allem, was da sonst noch rumliegt, wobei Space stimmt ja gar nicht, da habe ich nur angekündigt, dass es eine Space-Meldung geben würde, weil nämlich heute am Freitag 21.47 Uhr und 55 Sekunden mitteleuropäischer Sommerzeit ein Shuttle-Start anstehen soll, den ich beabsichtige live zu verfolgen, aber ja, so, und was ihr euch jetzt hier einfach so anhören könnt, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche. Nicht ganz so wie in den letzten Wochen, nämlich die Atomecke mit zwei Blöcken, einmal Japan und nicht Japan und dann habe ich noch den Sarrazin dazu gepackt. 12 Grad, sunny, cool greetings. Die 12 Grad fühlen sich wie je nach Anwendung. Comfort Level 10, Windchill 12 an und der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 33 km/h aus Richtung East. Oder ist es in Richtung East? Ach egal. So, da bin ich wieder. Ich muss als erstes erstmal gleich laut drauf losschimpfen. Wenn ich kein Feedback kriege, habe ich mir jetzt schon überlegt, ob ich dann einfach nächste Woche das ganze Podcasten sein lasse. Weil nur für mich, dann brauche ich es nicht veröffentlichen. Aber ja, so. Egal. Völlig scheißegal, wenn hier eh keiner zuhört, kann ich auch einfach machen, was ich will. Wie zum Beispiel die Japan-Meldungen. Da gab es erstmal die Schiffsabsicht. Japan lässt nämlich seine Überseeschiffe und Container auf radioaktive Strahlung untersuchen. Dadurch sollen Befürchtungen im Ausland vor kontaminierten Frachtern ausgeräumt werden. Wie ein Regierungssprecher in Tokio bekannt gab, überprüfen Hafenbeamte die Schiffe mit tragbaren Messgeräten und stellen anschließend Zertifikate aus. Wie lange die gelten, wird in die andere spannende Frage. Aber ja, also Japan untersucht an den Schiffen rum, ob die denn so lustig im Dunkeln vor sich hin leuchten. Und was, wenn sie es tun? Ich meine, solange so ein Schiff da nicht direkt vor Fukushima durch die hochverstrahlten Gewässer rumschippert, dürfte die Strahlenbelastung doch eher im nicht unbedingt signifikanten Bereich rumliegen. Würde ich jetzt erwarten, aber... Ja. Dann gibt es da noch mehr Wasser. Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima setzt der Betreiber TEPCO wieder größere Wassermengen zur Kühlung der überhitzten Brennstäbe ein. Als Grund gab TEPCO einen Temperaturanstieg im Abklingbecken von Reaktor 4 an. Dort hätten Messungen inzwischen 91 Grad ergeben. Mir war neu, dass die da irgendwie funktionierende Sensoren hätten. Also entweder haben sie von außen Sensoren nachgefliegt, mal kurz einen Messfühler reingehalten, festgestellt, ups, sehr warm. Oh, kippen wir mal wieder Wasser rein. Das mache auch den Einsatz einer wasserdichten Kamera unmöglich, mit der der Kraftwerksbetreiber den Zustand der Brennstäbe untersuchen wollte. Oder anders ausgedrückt, sie haben immer noch keine Ahnung. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, weil wenn sie anfangen würden, Ahnung zu haben, dann könnten sie ja vielleicht auch nochmal ihre Schätzung, die ich letzte Woche hatte, von wegen, ja, also in 3 Monaten strahlt da gar nichts mehr und in 9 Monaten ist alles großartig. Dann haben wir wieder blühende Landschaften. Die Schätzung, die könnten sie dann einfach nochmal überarbeiten. Ja, aber, ja, nur wollen sie doch mal gucken. Gab's letzten Samstag die Meldung. Dann, auch von Samstag. Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima wird radioaktiv verstrahltes Kühlwasser zunehmend zum Problem. Der Fernsehsender NHK berichtete, unter Berufung auf die Atomaufsichtsbehörde die Flüssigkeit greife die Bausubstanz der Reaktoren an. Dies mache das Kraftwerk anfällig für weitere Erdstöße. Komisch! Ich dachte, in 9 Monaten soll alles großartig sein, wenn denn nur die Kühlung weiter funktioniert. Die Kühlung ist hier gar nicht das Problem, ganz im Gegenteil. Die Kühlung sorgt noch dafür, mit dem ganzen Wasser, dass das Gebäude so quasi richtig schön einsippscht. Und wenn man es dann einmal scharf anguckt, dann macht's flump und dann ist da kein Gebäude mehr. Das ist warum doch gleich jetzt nicht so richtig gut? Was, wie die Gebäude braucht man, damit der ganze nukleare Inhalt da nicht rauskommt? Aber das ist doch gar kein Problem. Na, also, von wegen alles großartig. Da ist gar nichts großartig. Einmal scharf angeguckt, die Gebäude, und dann ist da nichts mehr. Die Betreiber TEPCO wies die Angaben zurück. Natürlich. Er erklärte aber deutlich mehr Wasser als geplant zur Kühlung der überhitzten Brennstäbe einsetzen zu müssen. Ja, das ist das mit Reaktor 4. So frei nach dem Motto, da wo die heißesten Abklingstäbe rumstehen, da braucht man halt mehr Wasser. Weil die werden irgendwie heiß. Ich meine, so ganz naiv, eigentlich hätte ich erwartet, dass sie eine ungefähre Ahnung haben, wie viel Wasser sie zur Kühlung brauchen, um die Temperatur halbwegs konstant zu halten. Wenn sie jetzt von irgendwelchen Temperaturschwankungen überrascht werden, vor allen Dingen Temperaturschwankungen nach oben, deutet das für mich darauf hin, dass entweder sie keine Berechnungen haben, oder Dinge passieren, die in ihren Berechnungen nicht auftauchen, wie zum Beispiel, dass da nochmal irgendwas Wärme erzeugt. Was kann wohl an einem Brennstab Wärme erzeugen? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, auch in das Gehäuse von Reaktor 1, der am stärksten beschädigt ist, pumpten die Reparaturtubs erneut große Mengen Wasser. Na, oder anders ausgedrückt, da ist noch gar nichts im Griff. Das Einzige, wo man sich einigermaßen sicher sein könnte, wenn denn nichts mehr passiert, ist, dass wahrscheinlich keine Kernreaktionen mehr kommen. Keine neuen. Also, zumindest keine, die nicht jetzt schon da sind. Reaktor 1. So, am Sonntag gab es dann das Wasserlager. Der Betreiber des havarierten japanischen Atomkraftwerks Fukushima will Zwischenlager für radioaktiv verseuchtes Abwasser bauen. Der japanische Fernsehsender NHK berichtet, TEPCO wolle zunächst bis Anfang Juni Kapazitäten für rund 31.000 Tonnen Wasser schaffen. Sollten die Kühlsysteme dann nicht wie geplant wieder funktionieren, würden weitere Behälter errichtet. Ja, und weiter? Dann habt ihr das Wasser da in irgendwelchen Behältern. Dadurch ist es noch nicht weg. Dadurch steht es dann da schwappenderweise und lustig vor sich hinstrahlenderweise irgendwo rum, wahrscheinlich unter freiem Himmel. Das ist warum doch gleich nochmal schlecht? Wie Wasser verdunstet. Wie verdunstendes Wasser kann auch durchaus leichteres radioaktives Material mit sich nehmen. Und dann regnet es. Das ist dann kein saurer Regen, sondern strahlender Regen. Super. Toll. Großartig. Na, die haben also irgendwie die Situation so ungefähr gar nicht im Griff. Da kann man dann wirklich nur hoffen, dass nicht irgendwo noch was rekritisch wird wieder. Also nochmal rekritisch wird. Weil dann stehen die da wirklich auf dem Schlauch. Und das tut weh. Eine Reinschätzung der Atomaufsichtsbehörde können denn die zur Kühlung der Reaktoren eingesetzten Wassermassen auch die Bausubstanz schädigen und das Kraftwerk anfällig für weitere Erdstöße machen. Aha, die Atomaufsichtsbehörde schätzt das. So. Komisch, aber TEPCO leugnet. Oder anders ausgedrückt, TEPCO traue ich nicht weiter, als ich sie werfen kann. Wollt ihr nicht die gesamte Vorstandsriege von TEPCO Reaktordruckbehälter in den Dienst machen, in den Reaktoren 1 bis 4? Wobei bei 4 das keinen Spaß macht, da ist nichts Radioaktives drin. Motorflugzeug. Wobei, es könnte auch ein Hubschrauber sein. Klingt wie ein Hubschrauber. Tu mir den Gefallen und komm dahin, wo ich dich sehen kann. Whatever. So, dann gab es die Kein-Tschernobyl-Meldung. Die japanische Regierung hat nach dem Atomunfall in Fukushima nach eigenen Angaben Erfahrungen mit der Katastrophe in Tschernobyl verwerten können. Regierungssprecher Idano erklärte in Tokio, diese hätten sich etwa auf die Regelung zur Sperrzone und deren Evakuierung ausgewirkt. Allerdings unterscheide sich die Lage in Japan von derjenigen nach dem Unglück in der Ukraine. So betrage die in Fukushima freigesetzte Radioaktivität lediglich ein Zehntel. Auch sei das mit Strahlung belastete Gebiet viel kleiner, betonte Idano. In der Ukraine wird heute an die Atomkatastrophe von Tschernobyl erinnert. Ist von Montag, Dienstag. Dienstag? Dienstag, Montag? Ach, egal. Also vom 26. Plumps. Wenn ich die Mütze falsch umaufsetze, kommt auch nicht gut. So. Blablablub. Na, also natürlich ist das kein Tschernobyl. Weil, wie man inzwischen wissen kann, wenn man dann dem Herrn Pflugbeil einfach mal zuhört, in Tschernobyl, Reaktor, was war es, 4, da ist keine signifikante Menge nukleares Material mehr drin. Oder anders ausgedrückt, das nukleare Material, was sich ursprünglich in dem Reaktor befand, hat sich explosionsartig, kernreaktionsmäßig in der Umgebung verteilt. So, das ist in Fukushima ganz offensichtlich nicht der Fall. Da ist das radioaktive Material alles immer noch in den Reaktoren oder zumindest größere Teile. So, oder anders ausgedrückt. In Tschernobyl kannst du im Reaktor rumlaufen, ohne dass du da sofort bleibende Schäden von kriegst. Wenn du das in Fukushima versuchst, oder sehen wir mal großzügig, wenn du in 25 Jahren in Fukushima in den Reaktorkernen rumlaufen willst, das könnte dauerhaft keine gute Idee sein. Also es sei denn, sie schaffen es bis dahin, das radioaktive Material da rauszuholen. Was ich persönlich erstmal zu bezweifeln wage. Aber hey. Da gab es auch ein interessantes Interview mit Herrn Dr. Pflugbeil im Deutschlandradio. Deutschlandfunk, wie auch immer. Wo Telepolis drauf verwiesen hatte. Und der Pflugbeil, der sagte einfach mal, ja, also das Wort Kernexplosion, das hört man in Deutschland nicht so gerne. Aber das ist genau das, was in Tschernobyl passiert sein muss. Weil eine bessere Erklärung, warum im Reaktorkern praktisch kein radioaktives Material mehr nachweisbar ist, gibt es nicht. Da ist nichts. Da kann man zwar jetzt irgendwie 37.000 Sarkophage für ganz viel Geld bauen, man kann es aber auch genauso gut sein lassen, weil das, was man da schützt, ist eine Ruine. Da ist nichts drin mehr. Ja, die Strahlung, die da noch zu finden ist, das ist jede Menge strahlendes Zeug, was sich da in der Gegend, in den Wänden und was weiß ich nicht, wo überall niedergelassen hat. Aber es ist nicht mehr viel radioaktives Kernbrennstoffmaterial. Ja, oder anders ausgedrückt, ja natürlich ist Fukushima was anderes. Da hast du 4 Reaktoren, die sind immer noch ziemlich voll. Und die bleiben auch auf Jahrtausende gefährlich. Ja, Zehntausende, ja Hunderttausende, ja Millionen, was weiß ich. Na? Aber hey. So, dann gibt es noch ein Strahlungsplus. Tokio, in Fukushima steigen die Strahlenwerte. Die radioaktive Strahlung im havarierten Atomkraftwerk hat sich im Laufe eines Monats vervielfacht. Vervielfacht. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtet, wuchs der gemessene Wert für Cäsium-134 und 137 etwa um das 250-fache. Nach Medienangaben steigt auch der Pegelstand des radioaktiv verseuchten Wassers weiter an. TEPCO will nun weitere Zwischenlager für das Wasser schaffen. Na, auch von Dienstag. Als Meldung. Da steigt die Strahlung an. Ja, wie überraschend. Das Material ist da schließlich alles immer noch drin. Na klar steigt da die Strahlung an. Wieso auch nicht? Der kann doch. Nichts und niemand hindert sie daran. Ja, aber ja, natürlich, es ist kein Tschernobyl. Nein, in Tschernobyl war der Reaktor zu einem, ab einem gewissen Zeitpunkt, ich habe keine Ahnung, wann genau der da explodiert ist, aber ab ungefähr dem Zeitpunkt, wo es da ganz ordentlich laut Rums gemacht hat, war da schlicht und ergreifend keine große Menge nukleares Material mehr drin. Ab dem Zeitpunkt wurde der nicht mehr weiter gefährlicher. Das wusste zu dem Zeitpunkt nur keiner. Weswegen sie da Unmengen an Leuten verbrannt haben. Na, in Fukushima, das Ding, das wird immer noch weiter gefährlicher. Von wegen, in 9 Monaten ist das alles großartig. In 9 Monaten ist da gar nichts großartig. So, am Mittwoch gab es dann die Meldung, bisher hätte man im Reaktor in Fukushima kein Leck gefunden. Ferngesteuerte Roboter haben bei einer Kontrolle des Reaktorbehälters im japanischen Fukushima kein Leck entdeckt. Des Reaktorbehälters, welcher? Da sind 4. Von denen Nummer 4 der uninteressanteste ist, weil ob Nummer 4 ein Leck hat, das interessiert nun wirklich niemanden. 1 bis 3 wären interessant. Na, also sie behaupten jedenfalls, da gäbe es irgendwie an dem Reaktor kein Leck. Vielleicht haben sie auch alle gemessen und nirgendwo ein großes Loch gefunden, wo große Wassermengen raussapschen. Das glaube ich trotzdem nur äußerst begrenzt, weil, wenn es da kein Leck gibt, dann erwarte ich eine andere lustige Erklärung, wo denn das ganze Wasser hin verschwunden ist. Da ist in viel zu kurzer Zeit viel zu viel Wasser abhanden gekommen, als dass man das einfach mal mit, ja, und dann war es halt weg, erklären sollte. Nun? Die Untersuchungen würden fortgesetzt. Dazu werde mehr Wasser in den Behälter geleitet. Es solle dann unter anderem gemessen werden, ob es beim Druck Veränderungen gibt. Übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, offizielle Auskunft der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, die ja immer noch berichten. Wenn man sich dann mal den Status der Reaktordruckbehälter anguckt, bei 1 bis 3 ist der mutmaßlich beschädigt. Na, oder anders ausgedrückt, das Containment ist bei allen Reaktoren, wo tatsächlich das Containment wichtig ist, weil da nämlich noch was drin ist, nicht sicher. Auch nicht wirklich überraschend, weil zumindest so lange, wie da kein Strom rumlag, war ja der Übergang zum Abklingbecken, was so ein Unterwassertor ist, halt nicht völlig dicht, weil da braucht man Strom für. Und wenn kein Strom, dann nicht dicht. Aber ich glaube, die meinen das nicht. Ich glaube, die meinen da tatsächlich, das Containment ist am Arsch. Na, das, womit sich der Westen groß gebrüstet hat, das ist ja der riesige Unterschied gegenüber Fukushima. Sie haben immerhin ein Containment. Ja, was hat's euch gebracht bis jetzt? Okay, es ist nichts explodiert. Also okay, die Gehäuse, ja. Aber es ist noch nichts aus dem Containment raus explodiert, von dem wir wüssten. Ich wage auch zu bezweifeln, dass wir jetzt mitgeteilt bekommen würden, wenn irgendwie da mal ein Containment jetzt gründlich kaputt gehen würde. Also wenn es das nicht gerade mit einer schönen lauten Explosion tut, könnte man die Meldung ja noch versuchen, irgendwo zu begraben. War da nicht irgendwie gerade eine Royal Wedding irgendwo? So, dann gibt's da noch die 3x-Dosis. Fukushima-Arbeiterin bekommt 3-fach zu hohe Strahlendosis ab. An Atomkraftwerk Fukushima hat eine Arbeiterin eine viel zu hohe Strahlendosis abbekommen. Der Wert sei mit gut 17 Millisievert mehr als 3-mal so hoch wie der festgelegte Grenzwert für einen Zeitraum von 3 Monaten. Hä? Also ich habe noch die 250 im Hinterkopf, aber das war eine Jahresdosis. Die hat jetzt 17 Millisievert abbekommen. Okay, klingt jetzt nicht akut gefährlich. Wobei, das ist ja gerade der größte Brüller bei der ionisierenden Strahlung. Weiß man nicht, ab welcher Dosis es denn gefährlich wird. Es gibt keine ungefährliche Dosis. Weil es kann im Wesentlichen sein, dass die ionisierende Strahlung in geringster Menge bereits die DNA kaputt gekloppt hat. Und da hat man zwar nur ganz wenig Strahlung abbekommen, ist aber trotzdem dran. Holt sich also bei der nächsten Gelegenheit irgendwie einen schönen Krebs oder was weiß ich nicht Schönes ab. Ja, also halt kaputte DNA. Nur, das wird man in dem Moment, wo es passiert, noch nicht erkennen können. Weil in dem Moment wird die DNA vielleicht gerade mal nicht gebraucht. Wenn man Pech hat, hat es halt DNA erwischt, die man dann erst in Jahrzehnten braucht. Ups. So, und jedenfalls Kyodo zitiert da den Betreiber TEPCO. Gemessen wurde der Wert bereits Ende März. Was dann bei mir so die Frage aufbrachte, okay, ihr habt Ende März gesehen. Ihr habt dann eine Arbeiterin, die hat eine 3-mal so hohe Dosis bekommen, wie sie hätte dürfen. Jetzt noch die Frage, ist das nach neuen, nach alten oder nach welchen Regeln ist es denn eigentlich? Aber egal. Oder wurden die gerade überhaupt nicht geändert? Aber in jedem Fall, die hat eine 3-mal so hohe Dosis abbekommen, wie sie hätte dürfen. Und dann habt ihr einen Monat auf der Meldung gesessen. Na so, frei nach dem Motto, da ist ja alles in Ordnung. Vor einem Monat wäre die Meldung noch deutlich lauter aufgefallen. Na, ich meine, um hier die Japan-Meldung zusammenzukriegen, da muss ich sowieso immer durch den Feedreader durchtoben und die 2 großen Nachrichtenfeeds da regelmäßig nach abgrasen, damit mir mal irgendwo was in die Finger fällt. ist nicht so, als wäre das irgendwie Nachrichtensendungen Platz 1. Nachrichtensendungen Platz 1 sind dann irgendwelche Tüffeltafelmeldungen, wo ich mich frage, ey, da berichtet ihr drüber? Ist euch langweilig? So, und dann gab es gestern, da hatte NHK berichtet, ich habe es bei Fefe verlinkt gefunden. The firm says robots on Tuesday detected radiation levels of up to 1,120 millisieverts per hour inside the number one reactor building. It says some contaminated water may be leaking from the reactor into external pipes. Ja, eine Meldung, die es durchaus wert gewesen wäre, in diversen Newsfeeds aufzutauchen. Vielleicht sollte ich mir NHK noch abonnieren. Na, also, TEPCO sagt, sie haben da Roboter gesteuert gemessen und haben am Dienstag innerhalb des Reaktorgebäudes, Reaktor 1 war es da, glaube ich, bis zu 1120 Millisievert pro Stunde gemessen. 1,120 Sievert. Na? Zulässige Jahresdosis, nur nochmal für den Hinterkopf, waren 250 Millisievert. Bei 17 Millisievert machen sie bereits Aufwand. Oder anders ausgedrückt, Reaktorgebäude 1 ist zumindest an dem Hotspot, wo die Strahlung da gerade rumliegt, definitiv auf Jahrzehnte hinweg nicht betretbar. Reaktordruckbehälter Innendienst für TEPCO-Führungsriege. Zack, zack. Na, und dann sagt TEPCO, ja, es kann sein, dass radioaktiv verstrahltes Wasser aus dem Reaktor in irgendwelche draußen liegenden Rohre rauslecken kann. Aber Lecks haben wir keine gefunden. Interessant. Na, äußerst spannend. Wenn es doch keine Lecks gibt, wieso leckt dann da was raus? Na, also irgendwas passt da nicht. Irgendwas passt da so ganz und überhaupt nicht. Und irgendwie riecht die Meldung komisch. Die, dass da nichts leckt, nämlich. Weil, ich kann mich nur noch mal wiederholen, aber ich gehe davon aus, dass die Reaktordruckbehälter in allen drei Reaktoren, die, wo sie relevant sind, undicht sind. GRS geht davon aus. Wenn sie da jetzt keine Lecks gefunden haben wollen, dann finde ich das unglaubwürdig. Kann da aber meinen Finger nicht draufpacken, weil sie behaupten, ja, sie hätten keine Lecks gefunden. Ja, dann gibt es hier eine Meldung, ja, TEPCO sagt, da könnte was lecken. Okay, also die Tatsache, dass ihr keine Lecks gefunden habt, ist erstmal eine Nullaussage. Wahrscheinlich habt ihr nicht da geguckt, wo es leckt. Sondern nur so, ja, also wenn wir oben auf dem Dach rumkraxeln, dann finden wir da keinen Wasseraustritt. Ach. Na, also 1120 Millisievert pro Stunde. Nein, es ist kein Tschernobyl. Bei Tschernobyl ist die Strahlung da nicht mehr drin. Ja, da ist jede Menge Brennstäbe. Genug, um, wenn ihr die unbeaufsichtigt lasst, euch innerhalb von, keine Ahnung, wie lange es dauert, bis die Dinger dann ein ernsthaftes Problem werden, aber auf jeden Fall ein ernsthaftes Problem zu erzeugen. Ein ganz böses, ernsthaftes Problem. So, Zeit für den Restatom. Seehofer will. In der Debatte um ein Datum für den Atomausstieg hat sich CSU-Chef Seehofer zu Wort gemeldet. Er sagte dem Magazin Der Spiegel, bis Ende des Jahrzehnts könne man den Umstieg im Wesentlichen geschafft haben. Seehofer betonte in der Folge, wird es keine Steuererhöhungen geben. Bundesfinanzminister Schäuble erwägt dagegen, die Brennelementesteuer heraufzusetzen. Hatten wir letzte Woche schon mal. Zu mir noch einfällt eine Steuer, die eh keiner bezahlt. Da kannst du raufsetzen wie die Wheels, da kommt nicht mehr Geld in den Kopf. Ja, die Energiekonzerne haben gesagt, sie zahlen nicht, weil die Brennelementesteuer haben sie ja nur gezahlt und auch nur in der reduzierten Fassung gezahlt, weil sie sich dafür die Laufzeitverlängerung gekauft haben. Na, eine käufliche Regierung. Oder um es nochmal mit Worten zu sagen, die ich vor Monaten schon mal verwendet habe, warum bezahle ich eigentlich Steuern für diese Regierung? Die ist gekauft von Atomkonzernen. Reicht das nicht, wenn die von den Atomkonzernen alleine bezahlt wird? Was muss ich da eigentlich noch Geld auf den Tisch legen für? Also die Leistungen, die ich da so bekomme, die finde ich unzureichend. Ich würde mich gerne beim Kundenservice beschweren. Die großen Energieversorger gehen laut Spiegel davon aus, dass die Stromkosten pro Verbraucher sich bis zum Jahr 2020 um bis zu 1,5 Cent pro Kilowattstunde erhöhen könnten. Oder wie gestern jemand zu der Ethikkommissionsrunde getwittert hatte, warum reden die darüber, was die Kosten pro Verbraucher angeht? Bei der Bankenrettung hat das auch niemanden interessiert. Ja, berechtigter Kommentar. Für die Banken war das Geld da. Na, wie war das? 100 Milliarden. Haushaltsrelevante 100 Milliarden. also erbitter. Liebe Frau Merkel, tun Sie nicht so, als würde es Ihnen darum gehen, irgendwas Steuermäßiges zu tun. Dann hat Röttgen noch mehr kostet. Bundesumweltminister Röttgen hat klargestellt, dass die Energiewende höhere Kosten für Bürger und Unternehmen mit sich bringt. Der CDU-Politiker sagte dem Magazin Der Spiegel, jeder werde sich beteiligen müssen, die Industrie ebenso wie die Haushalte. Und von wem holt die Industrie sich das Geld? Na, Verbraucher. Also von den Haushalten. Also im Wesentlichen, jeder wird sich beteiligen müssen, die Haushalte. Und dann erhöhen wir noch die Steuern, damit die Haushalte auch noch beteiligt werden. Ja. Also ich meine, okay, letztlich kommt das Geld sowieso immer irgendwie von Verbrauchern, beziehungsweise wird dann irgendwann, wenn man es komplett zurückverfolgt, von irgendeiner Notenbank gedruckt. Allerdings müsse die Politik darauf achten, dass Energie nicht zum Luxusgut für wenige werde und die energieintensive Industrie wettbewerbsfähig bliebe. Blablob. Bleibe. Letzten Freitag. Dann gibt's den Ruderstand. Arbeitgeberpräsident Hundet. Der nicht stubenrein ist, der bei jeder Gelegenheit im Wohnzimmer rumpisst. Hat vor irrationalen politischen Entscheidungen infolge der Atomkatastrophe in Japan gewarnt. Er ist schon wieder inkontinent. Bringt ihn raus. Bringt ihn hier auf die Wiese, da kann er vor sich hin pissen. Aber doch bitte nicht auf den teuren Teppich. Deutschland benötige eine sichere, ökologische und bezahlbare Energieversorgung. Herr Hund, für den Fall, dass es Ihnen noch nicht aufgefallen ist. Aber sicher ist nun gerade ein Attribut, was man der Atomtechnik eben nicht anhängen kann. Weil eben nun einigermaßen klar ist, dass so im Schnitt alle 25 Jahre ein INES-7-Event passiert. Also zumindest in den letzten, sehen wir mal großzügig, 30 Jahren war das der Fall. No, das ist einfach ein bisschen zu oft, als dass man das noch akzeptabel finden sollte. Hier seien alle Verantwortlichen im Bund und Ländern in der Pflicht. Nordrhein-Westfalens Umweltminister Remmel warf der Bundesregierung in der Unentschlossenheit vor. Er sehe beim Atomausstieg noch nichts Konkretes, nur Ankündigungen, blablabla, sagte der grünen Politiker der Nachrichtenagentur dpa. Ja, er hatte ja recht. Ja, aber also die Grünen brauchen sich jetzt auch nicht selber grünen. Die haben schließlich auch keinen sofortigen Ausstieg hingelegt, als sie Bundesregierung waren. Also bitte. Und geben Sie doch der Merkel noch Zeit. Sie muss doch erst noch die Finanzierungen, ihre Wahlkampffinanzierungen zurückzahlen. Solange kann sie jetzt der Energiemafia nicht gegens Knie pinkeln. Für den baden-württembergischen CDU-Politiker Strobel, Schwiegersohn von Schäuble, und in der Vergangenheit oft genug negativ aufgefallen, dass bei dem diverse rote Lampen angehen, haben die Christdemokraten an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Nee, die haben keine Glaubwürdigkeit eingebüßt, die hatten noch nie welche. Däh. Die Verlängerung der AKW-Laufzeiten sei ein Fehler gewesen, sagte der designierte Landesvorsitzende der Zeitung Blöd am Sonntag. Ach, solange ich eine solche Aussage nicht von Frau Herbst der dämlichen Entscheidungen Merkel vernehme, ist es keine offizielle Parteilinie. Ich meine, ja, es war eine dämliche Entscheidung. Das darf inzwischen doch auch irgendwie dem letzten Vollidioten klar sein. Dann hat der Präsident der Bundesnetzagentur Kurt die Energiekonzerne in der Diskussion um die Zukunft der Kernkraft in Deutschland Panikmache vorgeworfen. Die Debatte über die möglichen Zusammenbrüche bei der Stromversorgung sei oft oberflächlich und interessengeleitet, sagte er Spiegel Online. Nach allem, was die Erhebungen seiner Behörde ergeben hätten, seien die Effekte der Abschaltung von 8 Atomkraftwerken auf die Netze beherrschbar. Soweit ich informiert bin. Wir haben jetzt 8 AKWs aus? Nee, 9. Eins wegen Wartung. Wir haben 9 AKWs aus. Und es ist noch nicht zu vernehmen, dass irgendwie der Strompreis um gigantische Mengen gestiegen wäre. Die letzte Strompreiserhöhung ist ja Anfang des Jahres mit erneuerbare Energien begründet worden. Na, oder anders ausgedrückt, die Strompreiserhöhung zu dem Zeitpunkt kann man definitiv nicht mit Abschaltung von AKWs begründen. Und bisher ist mir noch nicht bekannt, dass diverse Atomkraftwerkbetreiberunternehmen bereits Insolvenz beantragt hätten. Haben müssen, weil sie jetzt ja kein Geld mehr bekommen. Na, also, gehen sie weg. Gab's am Montag. Auch von Montag hat der BDI-Hund dann mal pissen lassen. Analyse, drastische Strompreiserhöhungen bei Atomausstieg. Berlin, ein schneller Ausstieg aus der Atomenergie. Bis Ende 2017 würde die Strompreise in Deutschland um fast ein Drittel steigen lassen. Bis 2020 kämen auf die Stromverbraucher allein durch einen vorgezogenen Atomausstieg mehr Kosten von insgesamt rund 33 Milliarden Euro zu. Schön, wir summieren einfach mal alle Steigerungen auf einen Haufen und tun so, als wäre das jetzt eine Zahl, die ein einzelner Bürger zu bezahlen hätte, oder was? weil so einzeln als, naja, also die Kilowattstunde wird 0,0001 Cent teurer. Da fällt dann auch irgendwie jedem auf, ja, und stellen Sie es mir in Rechnung. Ja, aber in Summe, das fand das Kölner Energieforschungsinstitut R2B Energie Consulting im Auftrag des Bundesverbands der deutschen Industrie heraus. BDI, Hund, sitzt immer noch inkontinent ab auf die Wiese mit ihm. Nicht auf den Teppich. Werden die Kosten des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Netzinfrastruktur addiert, betragen die Mehrbelastungen demnach sogar 51 Milliarden Euro. Reicht. Schnauze voll. So, dann gab es Russin minus 11. In der russischen Atomenergiebehörde Rosatom gibt es Überlegungen, 11 alte Kernkraftwerke abzuschalten. Ein Berater der Behörde sagte in Moskau, die wichtigste Lehre aus der Katastrophe von Tschernobyl hätte lauten müssen, die Reaktoren vom gleichen Typ stillzulegen. Stattdessen würden die Anlagen bis heute sogar über ihren Kapazitäten gefahren. Das Vorgehen sei kriminell und hänge damit zusammen, dass in Russland fast keine neuen Meiler gebaut würden. So, Kretschmentlager. Der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz, König, hatte die Bereitschaft des designierten baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann begrüßt, nach einem Endlager für deutschen Atommüll suchen zu lassen. Weil der hatte nämlich gesagt, also wenn wir den Atomausstieg jetzt hier mal ein bisschen zeitnah machen, dann wäre er durchaus auch bereit, dass auch in Baden-Württemberg mal geguckt werden dürfe. Weil in Baden-Württemberg gibt es Gesteinslagen, die sich eventuell eignen könnten, ein Atomendlager da reinzupacken. Na, das ist ja sowieso der größte Brüller dieser ganzen Endlagerdebatte. Dass Röttgen sich zwar immer hinstellt und betont, ja, man sei aber ergebnisoffen am Untersuchen, aber außer Gorleben wird nichts untersucht. Na, da habe ich mich jetzt oft genug schon drüber lustig gemacht, dass in 20 Jahren, wenn dann das ergebnisoffene Untersuchungsergebnis rauskommt, das Gorleben übrigens nicht geeignet ist, was man nach Asse ungefähr schon ahnen könnte, dann muss man leider nochmal ganz von vorne anfangen zu suchen, weil man ja leider nur Gorleben ergebnisoffen untersucht hat. Oder anders ausgedrückt, wenn das Ergebnis vor der Tür steht, dann wird man noch schnell so lange an den Zahlen rumdoktern, bis man sich hinstellen kann und sagen kann, ja, also Gorleben ist sicher. Wir können zwar nicht sagen, Gorleben ist sicher, aber Gorleben ist sicher. Ja, also Kretschmer hat jedenfalls angekündigt, ja, also man könne dann auch in Baden-Württemberg mal ein bisschen gucken. Mutmaßlich mit der Fußnote, dass das aber auch dran gekoppelt ist, dass man dann einigermaßen schnell raus soll. Also die Atomlaufzeitverlängerung im Wesentlichen wieder rausgeheben. Ja, aber das ist ja eine dumme Idee. Das ist ja selbst dem Strobel schon aufgefallen. Und dem fällt ja sonst gar nichts auf. So, dann gab es am Mittwoch das Röttgen-Lager. Bundesumweltminister Röttgen will sich dafür einsetzen, dass die Lagerung von Atommüll Teil des geplanten Energiepaketes wird. Die Frage solle in den Gesprächen mit den Bundesländern thematisiert werden. Und sagte der CDU-Politiker in Berlin. Bis Mitte Juni will die Bundesregierung einen schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie auf den Weg bringen. Seit rund 30 Jahren wird nur der Salzstock im niedersächsischen Gorleben als möglicher Standort für die Lagerung hochradioaktiver Abfälle geprüft. Übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, ist der ursprünglich auf die Liste der zu prüfenden Standorte handschriftlich von einem Herrn Albrecht, so hieß er doch, geschrieben. Herrn Albrecht muss man jetzt nicht persönlich kennen, aber von seiner Tochter sollte man heutzutage schon mal gehört haben. Zensor Sulla von den Laien. Na? Also die Leute, die nach fachlichen Gesichtspunkten geguckt haben, hatten Gorleben zu keinem Zeitpunkt auf dem Radar. Na, also das Einzige, was Gorleben damals qualifizierte, ist, naja, es ist dicht an der DDR-Grenze. Die gibt's jetzt nicht mehr. Von daher ist diese einzige bisschen Qualifizierung auch noch weg. Und wenn man sich dann Asse anguckt, dann stellt man fest, also es wird argumentativ echt dünn. So, dann gibt es noch die Bremskommission. Der Vorsitzende der Ethikkommission der Bundesregierung zur Energiepolitik, Töpfer, hat vor einem übereilten Atomausstieg gewarnt. Der Schritt dürfe nicht dazu führen, dass Strom aus ausländischen Kernkraftwerken importiert werde oder es zu sozialen Verwerfungen komme. Der Strom wird von ausländischen AKWs importiert, weil er billiger ist als inländisch erzeugter Strom. Dafür wird der inländisch erzeugte Strom dann für geringfügig mehr Geld verkauft. Na, oder anders ausgedrückt, natürlich wird der importiert. Das ist bei einem nicht landesgebundenen Stromnetz auch nicht praktisch zu verhindern. sagt er zum Auftakt der ersten öffentlichen Sitzung des Gremiums in Berlin, der Chef des Atomkonzerns Ion Tyson warnte vor vorschnellen Entscheidungen. Die Brücke der Atomtechnologie könne nicht beliebig kürzer und schmaler gemacht werden, betonte er. Aha. Ja, und wenn die Brücke gerade dabei ist einzustürzen, dann darf man da auch nicht von runtergehen, weil, nicht alles, was hinkt und humpelt, ist ein Vergleich. Nee. Oder eine Metapher, in this case. Habe ich mir gestern reingeklebt. Und weil mir da schon aufgefallen war, dass ich thematisch ein bisschen dünn sein könnte, naja, theoretisch könnte ich jetzt schon aufhören, aber praktisch will ich nicht, habe ich mir da hier noch den Sarrazin reingeklebt. Den hatte ich ja letzte Woche schon im Podcast. Spannenderweise, obwohl die Donnerstagabend-Nachrichten die Aufhebung seines Ausschlussverfahrens noch gar nicht hatten, wo ich jetzt immer noch am Überlegen bin, wie ich es geschafft habe, Freitag früh eine Meldung dabei zu haben, die also zumindest Stand Donnerstag noch nicht offiziell war. Egal. Also jedenfalls, ne, Sarrazin, der rechtsextreme Vollidiot im Gewande eines SPD-Mitglieds, der ein Ausschlussverfahren wegen rechtsextreme Vollidioten will die SPD nicht, hatte sich Sigi Pop damals sehr groß vor die Presse gekullert. Das Ausschlussverfahren, das wurde dann ja aufgehoben mit so einer ganz dünnen Begründung von wegen, ja, also der Herr Sarrazin hat jetzt einen Brief rausgelassen, eine Erklärung, dass jeder, der sein Geschwafel rechtsextrem verstanden hat, ihn ja missverstanden hätte. Das hätte er ja gar nicht so gemeint. Na, wie er das dann gemeint hat, dass es genetische Faktoren gäbe, die Dummheit bestimmten und was er da so alles von sich gelabert hat, das hat er leider bei der Gelegenheit nicht erklärt. Und wie es denn sein kann, dass ein sozialdarwinistischer Nonsens da rumstand. Aber hey, na, also die bösen Kopftuchmädchen. Na, und jedenfalls gab es dann am Dienstag die Meldung, dass Nalazin sich selbst verteidigt. Die Generalsekretärin der Sozialdemokratin Nalis hatte die Entscheidung über den Verbleib des umstrittenen Mitglieds Sarrazin in ihrer Partei verteidigt. Der Berliner SPD-Politiker habe seine sozialdarwinistischen Thesen relativiert, sagte sie im Deutschlandfunk. Er hat sie aber nicht zurückgenommen. Eine Relativierung von rechtsextremen Thesen macht sie noch nicht weg. Also das Einzige, was da so als Andruck auf einem bleiben darf, ist die Tatsache, die SPD traut sich nicht, wo jetzt doch noch Wahlen anstehen, den Sarrazin rauszuwerfen, weil es gäbe ja Trilliarden an Käufern von seinem dummen Buch. Na, mit einer der Gründe, weswegen ich mir dieses dumme Buch zu keinem Zeitpunkt kaufen würde und es auch nicht erlauben würde, dass irgendjemand es kauft und mir dann übergibt. Ne, für das Buch könnte man gleich Buchverbrennungen wieder einführen. Nein, kann man nicht. Aber zumindest kaufen muss man es nicht. Beim besten Willen. Verschwendung von toten Baum. Zudem habe es sich weder um einen Deal noch um ein taktisches Manöver gehandelt, sondern um ein 5-stündiges Schiedsverfahren, wie es das Parteiengesetz vorsehe. Ja, nur dass das Parteiengesetz auch vorsieht, dass Schiedsverfahren durchaus mehrere Etappen lang sein dürfen und nur 5 Stunden für jemanden, der nun also auf den nullten Blick erkennbar ein rechtsextremes Arschloch ist. Das ist ein bisschen dünn. Na, oder anders ausgedrückt. Die SPD, die Sarrazin-Partei Deutschlands, die hat also nichts gegen Rechtsextreme in ihren Reihen. Na, also der Aufschrei, der passieren würde, wenn, also im Netz zumindest passieren würde, wenn so jemand wie Aaron König in der Piratenpartei verblieben wäre, den habe ich noch irgendwie so im Gehörgang. Das geht doch nicht, ja, geht ja auch nicht. Der ist ja auch nicht mehr Mitglied. Na, aber Sarrazin darf in der SPD bleiben. Ja, Entschuldigung, die sind nicht wählbar. Ehrlich nicht. Können sich noch nicht mal von so einer dummen Pfeife distanzieren. In diesem Verlauf ist deutlich geworden, dass Sarrazin sich wieder auf dem Boden der Meinungsfreiheit in einer demokratischen Partei begeben habe. Die Meinungsfreiheit ist nicht das Problem. Natürlich, Meinungsfreiheit hat jeder. Ich kann auch meinen zu meinem Chef, Chef, ich finde, du bist ein dummes Arschloch. Dann darf mein Chef finden, dass ich für ihn nicht mehr arbeiten muss. Ist völlig meinungsfrei. Na, also der Sarrazin kann durchaus meinen, was er will. Die SPD muss ihn dafür dann nicht behalten. Wenn die SPD ihn behält, dann darf ich die SPD als Neonazi-Partei bezeichnen, weil Meinungsfreiheit. Ja? Nazi-Partei, Sarrazin-Partei Deutschlands. Und dann hat Nalis auch noch verkündet, dass sie ein Ende der Diskussion um den früheren Bundesbankvorstand Sarrazin haben will. Die Parteispitze habe sich dessen Thesen nicht zu eigen gemacht, sagte sie am Abend nach einer Sondersitzung des Landesvorstands der Berliner SPD. Ja und? Sie hat akzeptiert, dass er weiterhin Mitglied der Partei bleibt. Damit hat sie zumindest den Thesen nicht lautstark widersprochen. Parteiintern gibt es zum Teil heftige Kritik daran, dass das Ausschlussverfahren gegen Sarrazin eingestellt worden ist. Landesparteichef Müller berichtete, dazu habe es in der Sitzung sowohl Verständnis als auch Kritik gegeben. Also Verständnis kann ich nicht nachvollziehen. Aber ja. Der Vorsitzende der Berliner Jungsozialistin Berg warf Müller und dessen Stellvertreter Rackles Führungsversagen vor. Er habe von der Partei Rückgrat erwartet. Rückgrat bei der SPD. Das wäre mal ganz was Neues. Nee, das haben wir noch nie gemacht. Und da gab es dann noch die Trottelverteidigung. Namhafte SPD-Politiker haben sich hinter den Beschluss gestellt, Thilo Schwafazin nicht aus der SPD auszuschließen. Die SPD sei die Partei mit der größten Meinungsvielfalt, sagte der Chef der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Axel Schäfer der Rheinischen Post. Auch der Sprecher des liberalen Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs, kann die Entscheidung nachvollziehen. Es bringe nichts, weiter darüber zu streiten. Teile der Parteibasis laufen Sturm gegen einen Verbleib Sarrazins in der SPD. Erste Parteiaustritte wurden bekannt. Also ich meine, das Ergebnis, was jetzt passieren dürfte, hoffentlich passiert, ist, dass schlicht und ergreifend außer Sarrazin und seinen Verteidigern niemand in der SPD bleibt. Dass die SPD sich gerade selbst abgeschafft hat. Ja, weil, also ganz ehrlich, ich würde in einer Partei, die einen Neonazi beherbergt, auch nicht bleiben wollen. Vor allen Dingen einen, der von ganz oben erst offiziell angeschossen wurde, von wegen geht ja gar nicht, um dann genauso von ganz oben behalten zu werden. Ja, weil das geht ja gar nicht. Na? So. Oh, einen gibt's noch. Die Nala-Zientrittsforderung, genau. Die hessischen Jungsozialisten haben nach dem eingestellten Parteiausschlussverfahren gegen den früheren Bundesbank-Vorstand Sarrazin den Rücktritt von SPD-Generalsekretärin Nahles gefordert. Sarrazin habe seine rassistischen und sozialdarwinistischen Äußerungen nicht ausdrücklich zurückgenommen, erklärte der Juso-Landesvorsitzende Diehl in Frankfurt am Main. Es sei nicht nachvollziehbar, warum dessen Ausschluss nicht weiter verfolgt werde. Nö, ist es auch nicht. Deshalb verlange man Konsequenzen aus dieser Entscheidung und den Rücktritt von Frau Nahles. Wenn Frau Nahles persönlich verantwortlich dafür ist, dass der Rücktritt zurückgenommen wurde, der Rauswurf, ja, dann ist Frau Nahles genauso rechts. Die akzeptiert die Rechten, ja, also weg mit ihr. Frau Nahler ziehen. Abgang. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es diese Woche, wie auch letzte Woche, Crystal Coverage mit dem Album Underground. Hier dem Titel Blame, der ist 3 Minuten 9 lang, gefunden im Pacific Music Network. Und gefolgt von einem zugegeben etwas älteren Anstaltsausschnitt, nämlich Januar 2010. Die Klimakanzlerin, 4 Minuten 8 lang. Ist wie gesagt schon älter, passt aber immer noch. Na, Frau Klimakanzlerin. Und wie sie sich gebrüstet hat. Ja, und das Ergebnis sehen wir ja. Atomlaufzeiten. Ja. So, und dann? Dann, ach, wisst ihr was, nach Feedback-Fragen brauche ich eh nicht, kriege ich eh keins. Dann, viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wann immer ich darauf Bock habe, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ja, ich muss auch noch mal... Ich muss auch noch mal ganz kurz auf unsere Weltklimakanzlerin kommen. War ein tolles Rührstück, das sie aufgeführt hat, oder? Wie sie nach dem Kopenhagen-Flop der Welt vorgegaukelt hat, wie sehr ihr die Umwelt am Herzen liegt, um dann kurz danach ihren Umweltminister loszuschicken, der als erste umweltpolitische Maßnahme verkünden darf, dass die Mittel zur Förderung der Solarenergie um bis zu 25% gekürzt werden. Aber gut, irgendeinen Vasallen muss sie ja immer losschicken, der das Unangenehme verkündet, weil Mutti selber macht es nie. Nein, um ihr Bild vom unbefleckten Verhängnis nicht unnötig zu beschädigen. Aber sie hat in Kopenhagen in einer flammenden Rede, verlöschenden Rede, hat sie einen Appell an die Welt gesandt, zur Umwelt. Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Sagt die gleiche Frau, die als Quintessenz aus der Krise erkannt hat, ich will, dass wir möglichst rasch zu unserem alten Kurs zurückkehren. Ich sage, je schneller, desto besser. Aber gut, parteiintern läuft sie ja schon länger unter dem Codenamen Lady Gaga. Na, aber es ist wirklich, was die Umwelt angeht, wabert wieder über allem die Freiheit der Eigenverantwortung. Es liegt in der Hand jedes Einzelnen, etwas zum Klimaschutz beizutragen. Warum sie dann für ihr Kanzleramt ausgerechnet fossilen Billigstrom der RWE-Tochter Envia bestellt hat, der die Atmosphäre im Jahr mit zusätzlichen 4.700 Tonnen CO2 belastet, das wird wieder ihr Geheimnis bleiben. Aber sie weiß, im Volk gefällt's, das ist doch gut. Die kann halt rechnen. Ich sage immer, Hauptsache billig, egal was es kostet. Na, und ihre Kampfmedien feiern sie ja jetzt schon wieder im Vorfeld vom nächsten Klimavorbereitungs-Nullmaßnahmen-Sondersondierungs-Scheitergipfel, der in Bonn stattfinden wird, passend zur TikTok-Wahl. Was hat die Bild am Sonntag gelobsudelt? Wenn es ihr gelingt, die Interessen der Schwellenländer stärker zu berücksichtigen, dann wird über Bonn der ersehnte weiße Rauch aufsteigen. Und dann wird die Klimakanzlerin zu Mutti Erde. Zitat Ende. Ich habe mich dann auch umgeguckt bei mir daheim. Schnapsvorräte waren keine mehr da. Auf Rasierwasser hatte ich keine Lust, bin ich ersatzweise brechen gegangen. Na, aber im Volk. Aber das Volk hält still, weil wir haben ja keine Erwärmung, wir haben ja Frost. Aber gut, ein Volk, das sich auf Kaffeefahrten überteuerte Heizdecken andrehen lässt, aus purer Dankbarkeit dafür, dass es hat mitfahren dürfen, da kannst du auch nichts anderes erwarten. Gut, worauf ich aber eigentlich raus wollte...
Also darf ich mal was sagen, wenn ich behaupten würde, dass Ihre Vergleiche hinken, das wäre eine Beleidigung für jeden Gehbehinderten. Das ist doch Blödsinn.
Ich war schon wieder noch nicht fertig.
Mit was denn jetzt schon wieder nicht?
Ja, mit den großen Zusammenhängen. Nur wenn man begreift, dass das vermeintlich Unbedeutende im Gestern, die banale Bedeutung des Bösen im Heute bedingt.
Langsam. Geht's um was Konkretes oder haben Sie sich wieder verheddert nur irgendwie?
Nur dann kann man begreifen, erahnen, was die gefundenen Notizen vom Waffenschieber-Schreiber für die Union im Einzelnen und die Karriere von Angela Merkel im Besonderen. Ach, das interessiert doch sowieso keine Sau.
Schön, dass Sie mal von selber drauf gekommen sind.
Ja, Gott, danke, dass Sie mich da drauf gebracht haben.
Bitte, gern geschehen. Kein Problem. Man kann doch den Leuten alles anbieten. Alles, was